It's vitally important that responsible mining takes place.
Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir kritische Rohstoffe auf verantwortungsvolle Weise schürfen. Denn sonst könnten wir beim Versuch der grünen Transformation unglaublichen Schaden anrichten und uns selbst in den Fuß schießen. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir all diese sogenannten grünen Produkte herstellen. Wir tun das teils auf sehr schmutzige Weise, verbrauchen dabei unglaubliche Wasserressourcen und produzieren Berge von Müll. Darauf müssten wir jetzt achten.
So that the focus really needs to be there.
Luke Patty, Senior Researcher am Dänischen Institut für internationale Studien in Kopenhagen. Wir sprechen viel über die Reduzierung von CO2-Emissionen, vergessen dabei aber ein zentrales Thema. Wir befinden uns mitten in einem transformativen Zeitalter mit enormem Ressourcenbedarf. Die globale Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Kupfer, Lithium oder seltene Erden, die für das Funktionieren moderner Wirtschaften entscheidend sind, ist hoch und wird laut Prognosen in den kommenden Jahren enorm steigen. Expertinnen und Experten sprechen von einem wahren Run auf diese kritischen Rohstoffe. Grund dafür sind heute vor allem der Verkehrs- und Bausektor, aber auch die Digitalisierung, tiefgehende Transformationen des Energiesektors in vielen Ländern der Erde und der wirtschaftliche Aufstieg von bevölkerungsreichen Nationen wie Indien, Philippinen oder Vietnam werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Asien ist in diesem globalen Wettrennen um strategisch entscheidende Rohstoffe besonders entscheidend. Hier befinden sich einige der bedeutendsten Produktionsorte sogenannter seltener Erden und anderer kritischer Mineralien und Metalle. Doch die Förderung und Verarbeitung dieser Ressourcen geht oft mit massiven Problemen für die Umwelt und Menschen vor Ort einher. Und allein 10% aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase gehen auf das Konto von Bergbau und Lieferketten von Rohstoffen zurück. Eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin mit dem Titel Geopolitik und Rohstoffe in Asien widmete sich Ende September diesem Feld und versammelte Expertinnen und Experten aus Indonesien, Myanmar, Südkorea, Indien, Dänemark und Deutschland, um die Chancen und Herausforderungen zu beleuchten. Darum geht es in dieser Folge von Böll Fokus. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr dabei seid.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Unsere Welt ist im Wandel. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit, der wir nur durch eine tiefgehende Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft weg von der fossilen Abhängigkeit hin zu erneuerbaren Energien und einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen begegnen können. Und auch die Digitalisierung bedeutet eine tiefgreifende Veränderung unserer Welt. Doch dieser Umbau des globalen Systems benötigt Unmengen an Ressourcen. Materialien, die unter teils großem Aufwand erschlossen, geschürft und raffiniert werden müssen.
There's 17 elements altogether that make up rare earths.
Als seltene Erden oder Rare Earth Elements werden in der Regel 17 chemische Elemente bezeichnet. Sie haben fantastische, leitende und magnetische Eigenschaften. Man kann sie in unseren Smartphone-Bildschirmen und Autokatalysatoren finden. Vor allem aber sind sie wichtig für Dauermagneten, weshalb der Großteil des Marktwerts in Bezug auf seltene Erden in Elektroautos oder Windturbinen umgesetzt wird. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg.
Die 17 chemischen Elemente, die wir als sogenannte seltene Erden kennen, kommen oftmals zusammen vor und werden in energieaufwendigen Verfahren unter Einsatz von Hitze, Chemikalien und mechanischen Prozessen voneinander getrennt. Erst dann sind sie für die industrielle Nutzung verfügbar. Abgesehen von ihrem Einsatz bei der Herstellung von Dauermagneten, Elektromotoren und Windkraftanlagen sind sie beispielsweise auch für die Herstellung von Glasfaserkabeln, Batterien und LEDs unerlässlich. Kurz, sie sind zentraler Bestandteil vieler Schlüsseltechnologien der modernen Welt. Seltene Erden sind im Übrigen nicht wirklich selten, wie der Name suggeriert. Tatsächlich kommen sie massemäßig deutlich häufiger als Gold oder Platin in der Erdkruste vor. Ihre wirtschaftliche Verfügbarkeit ist allerdings nur an wenigen Stellen der Erde gegeben. Die seltenen Erden sind Teil dessen, was wir als kritische Rohstoffe bezeichnen. Unerlässliche Materialien und Metalle, ohne die unsere Wirtschaft nicht funktionieren könnte. Aber auch andere Mineralien und Metalle gelten als kritische Rohstoffe. Die Europäische Kommission benannte 2020 eine Reihe von 30 Materialien, darunter auch Bauxit, das zur Aluminiumherstellung gebraucht wird, Kokskohle, die zur Stahlerzeugung benötigt wird, oder Silizium, das bei der Halbleiterherstellung zentral ist. Asien kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Vor allem China dominiert den Weltmarkt im Feld kritischer Rohstoffe durch die Produktionskette von Schürfung bis zu Endprodukten. Ein anderes asiatisches Land stand bei der Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung besonders im Fokus und steht beispielhaft für die Probleme, die beim Abbau von kritischen Ressourcen auftreten können. Myanmar. Myanmar liegt südlich von China, zwischen Thailand im Osten und Indien im Westen. Seit einem Militärputsch im Jahr 2021 gilt das Land de facto als Militärdiktatur. Auf dem Demokratieindex steht Myanmar auf dem vorletzten Platz. In Bezug auf die Förderung von seltenen Erden steht das Land auf Platz 3. Eine Position, die erst nach dem Militärputsch erreicht wurde, wie Ben Hartman von der US-Menschenrechts- und Umweltorganisation Earth Rights International einordnete.
And exports from Myanmar have grown from, as we saw, 19,500 tons in 2021 to 41,000 in 2023.
Die Exporte der seltenen Erden Dysprosium und Terbium aus Myanmar sind von 19,5 Tonnen im Jahr 2021 auf 41.000 Tonnen im Jahr 2023 gestiegen. Das bedeutet, dass zwischen der Hälfte und zwei Dritteln der weltweiten Produktion dieser speziellen seltenen Erden aus der Kachin-Region in Myanmar stammt.
Is coming from Kachin in Myanmar.
Den größten Teil dieser Rohstoffe exportiert Myanmar an sein Nachbarland China. Das Problem dabei? Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen, die Natur und Menschen vor Ort schützen könnten, werden nicht beachtet. Das hat nicht zuletzt mit der zerrissenen politischen Situation des Landes zu tun, wie Joshin Dunn beschreibt, ökologischer Programmdirektor der Heinrich-Böll-Stiftung in Myanmar.
So, this is a war zone.
Myanmar ist ein Kriegsgebiet. Die revolutionären Gruppen brauchen Geld, um weiterzukämpfen. Bedenken bezüglich der Umwelteinflüsse, der Minenaktivitäten sind in keinster Weise eine Priorität. Es geht nur darum, wer die verschiedenen Bereiche kontrolliert.
Das führt dazu, dass die Rohstoffe in Myanmar unter schädlichen und oft illegalen Bedingungen gewonnen werden. Ben Hartman beschreibt die Art, in der seltene Erden in Myanmar geschürft werden.
What's happening here is in situ mining. In situ mining is you basically drill holes into the ground.
Was hier gemacht wird, nennt sich in situ mining, Lösungs- oder Laugungsbergbau. Dabei bohrt man Löcher in den Boden und schüttet Ammoniumsulfat, das aus China importiert wird, hinein. Das löst die seltenen Erden und alles andere, was sich im Boden verbirgt, auch Schwermetalle. Das fließt dann durch die Röhren und wird weiter unten gesammelt. In der Theorie kann dieser Vorgang relativ verantwortungsvoll durchgeführt werden. Offensichtlich gibt es dafür in Myanmar nicht die benötigten Kenntnisse. Es gibt keine Regulierungen und das Ganze ist sehr, sehr schädlich. Für die Gesundheit der Arbeiter, für die Menschen, die weiter unten am Fluss leben und das Wasser zum Waschen und Trinken verwenden. Und für die Landwirtschaft und Biodiversität. Der Prozess ist so schädlich, weil sie im letzten Schritt Oxalsäure verwenden. Das ist in China verboten. In Myanmar wird es aber weiterhin gemacht.
Und diese Schäden sind direkt mit Produkten verknüpft, die auch die Wirtschaft Deutschlands antreiben.
Zwei Drittel des Terbiums und Dysprosiums in unseren Elektroautos und Telefonen wird mit diesem Verfahren in Myanmar gewonnen. Welche Rolle spielt Deutschlands Industrie dabei? Wenn wir uns Firmen wie Siemens oder VW anschauen, können wir davon ausgehen, dass sie einen bedeutenden Prozentsatz der globalen Nachfrage nach Dauermagneten darstellen. Die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen fordern, dass Menschenrechte beachtet werden. Diese Firmen sollten schon lange wissen, dass Teile ihrer Lieferketten hochproblematisch sind. Und wenn wir uns den hohen Anteil an Terbium und Dysprosium anschauen, der aus Myanmar kommt, sollten diese Firmen davon ausgehen, dass auch sie Rohstoffe aus diesen Minen beziehen. Außer sie können das Gegenteil beweisen.
Ich denke, Companies should be assuming that the Terbium and Dysprosium in their products is coming from Myanmar, unless they can show otherwise.
Nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das 2023 in Kraft trat, dürften solche von Ben Hartman dargestellte Zusammenhänge nicht mehr ungestraft geduldet werden. Mit Beispielen wie diesen, aber auch mit einem Blick nach Indonesien und Indien, wo die Gewinnung von kritischen Rohstoffen ebenfalls mit großen Problemen für Umwelt und Menschen einhergeht, brachte die Podiumsdiskussion einen zentralen Punkt ins Blickfeld. Die Weltgemeinschaft muss sich dafür einsetzen, dass die Ressourcen, die wir für den nachhaltigen Wandel unserer Gesellschaften und Wirtschaftssysteme brauchen, möglichst nachhaltig und verantwortungsvoll gewonnen werden. Denn sonst kann von einer grünen Wende keine Rede sein. Und auch politische und gesellschaftliche Konflikte um die Förderung von kritischen Ressourcen werden in Zukunft noch weiter zunehmen. Schon jetzt ist die Situation mancherorts mehr als problematisch, wie Johanna Südow, Leitung des Referats Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, zusammenfasst.
Was man noch hinzufügen kann, dass wir bereits jetzt sehr viele Probleme haben im Bergbau. Wir haben viele Konflikte. In Peru sind die Konflikte teilweise so stark geworden, dass die Regierung ein Gesetz erlassen hat, dass auf diejenigen, die protestieren, dass die als Terroristen deklariert werden können und diffamiert werden können und dass man dann auf sie schießen kann und sie dafür nicht strafrechtlich verfolgt werden. Wir sehen in Serbien gerade, dass es extremen Protest gibt gegen eine Mine, die unterstützt wird, dass die Regierung diejenigen, die dagegen sind, als Ökotouristen diffamiert und Leute sie auf eine Website hochladen können, die Leute, die dagegen sind. Wir sehen viele repressive Maßnahmen, mit denen im Moment gegen diese Proteste vorgegangen wird. Aber die Proteste haben einen Grund, denn die Leute sorgen sich um Grundbedürfnisse, Zugang zu sauberem Wasser, Zugang zu Nahrung etc. Von dem her müssen wir das durchaus ernst nehmen.
Und weltweit werden die Karten gerade neu gemischt. Die EU hat sich auf den Weg gemacht, digitaler, energieeffizienter und klimaneutral zu werden. Gleichzeitig soll nach dem gerade erst verabschiedeten Critical Raw Materials Act 2030 kein Drittland mehr als 65% des jährlichen EU-Verbrauchs an strategischen Rohstoffen liefern. Und zwar weder in unverarbeiteter Form noch in irgendeinem Stadium der Verarbeitung. Dieses Paket zielt vor allem darauf, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Zugleich klingt der Critical Raw Materials Act erstmal wie ein Instrument, um die Förderung von kritischen Rohstoffen flexibler und verantwortungsvoller zu gestalten. Johanna Südow sieht derzeit jedoch die Gefahr, dass Menschenrechte und Umweltschutz beim großen Run auf diese Ressourcen auf der Strecke bleiben.
So wie wir im Moment gehen, bleiben sie schon auf der Strecke. Und der Rush, also das Wettrennen um die Rohstoffe, ist so groß, dass wir genau sehen, dass das gerade passiert. Wenn wir uns zum Beispiel in der EU anschauen, den EU Critical Raw Materials Act, der letztes Jahr verabschiedet wurde, sehen wir genau, dass ganz, ganz niedrige Umweltstandards auf die strategischen Projekte, die sozusagen das Hauptinstrument des Critical Raw Materials Act sind, ganz schwache Instrumente, um diese umzusetzen.
Dabei könnten neue internationale Kooperationen in Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen auch Weichen stellen für eine Zukunft, die wirklich nachhaltig und fair gestaltet wird. Johanna Südow beschreibt einen positiven Pfad folgendermaßen: Reduzieren, recyceln, verantwortungsvoll und lokal gewinnen.
Wir müssen CO2 reduzieren, aber auch unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Es gibt kein Gesetz bis jetzt dafür, dass das vorsieht. Und wir können unsere Produkte länger nutzen, wir können sie reparieren. Wir können uns überlegen, ob es wirklich das größte Auto sein muss. Wir müssen auf jeden Fall ganz stark aufs Recycling noch mehr setzen, weil wir da noch sehr, sehr viel machen können. Die Produkte werden nicht richtig gesammelt. Also in der Sammlung überhaupt, der Rückgewinnung der Produkte gibt es große Probleme. Was wir klar wissen, alleine das Recycling wird noch nicht ausreichen, sozusagen, um die Rohstoffe, die wir brauchen, zu bekommen. Das heißt, es wird ein gewisses Maß an neuem Bergbau brauchen. Das, was abgebaut wird, muss hohe Standards haben. Und da braucht es Kooperation zwischen Ländern. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben dabei bleiben, dass wir Standards brauchen. Und die dürfen bei diesem Wettrennen nicht unter die Räder geraten.
Als positives Beispiel nennt Johanna Südow die EU-Batterienverordnung, die Hersteller seit 2023 unter anderem zum Recycling verpflichtet und Mindestanforderungen an Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, aber auch an die Bedingungen für den Rohstoffabbau stellt. Diese Verordnung kann laut Südow international positive Auswirkungen auf die Art haben, wie Batterien hergestellt werden. Bei der Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung etwa erzählte Kyonga Lee, Professorin in der Abteilung Energie und Ressourcen der Dong-A-Universität, davon, dass südkoreanische Unternehmen sich stark an der EU-Batterienverordnung orientieren. Ein Beispiel dafür, dass eine Neugestaltung der internationalen Zusammenarbeit bei Rohstoffen und Gewinnungen von kritischen Ressourcen positive Impulse sein können, die unsere Welt gestalten.
Das heißt, es hilft durchaus, dass auch einzelne Akteure hohe Standards setzen Und durch sowas können wir auch ein Race to the Bottom dagegen etwas setzen, dass die Standards immer weiter herabgesetzt werden.
Luke Patty gibt jedoch auch zu bedenken, dass der Westen seine Position in diesem Zusammenhang nicht überschätzen sollte. Gerade angesichts von anderen mächtigen Protagonisten wie China und Indien. Aber auch er sieht in der derzeitigen Umgestaltung des Rohstoffsektors Chancen für die Zukunft.
I think it's important to recognize that for some of these critical mineral supply chains, Europe and the West are not in control.
Es ist wichtig anzuerkennen, dass Europa und der Westen in Bezug auf manche dieser kritischen Lieferketten von Mineralien einfach nicht die Kontrolle hat. Wenn unsere Unternehmen nicht in Minen in Indonesien, Philippinen, Thailand oder afrikanischen Ländern investieren, dann tut es jemand anders. Chinesische Firmen oder auch indische. Es gibt also eine Notwendigkeit, in diesem Spiel mitzumischen. Man könnte argumentieren, dass das auch nicht nur mit dem eigenen Interesse und dem Gedanken zu tun hat, seine Abhängigkeiten aus wirtschaftlichen Motiven zu senken, sondern dass es auch darum geht, diese Ressourcen auf vernünftige und nachhaltige Art zu gewinnen.
Das war's für diese Folge Böll Fokus. In der nächsten Folge geht es um das internationale Festival für zeitgenössische Kunst Steirischer Herbst. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektiv. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zugehört habt.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.